Ein naher Freund ist gestorben. Zumindest aus dem Leben ist er gerissen worden. Das war eigentlich für alle sehr unbegreiflich gewesen, wieso er gehen musste. Während der Krankheitszeit hatte er zwei Schwestern. Haben die zwei Schwestern Jesus gerufen, Boten geschickt, mit der Bitte, komm und hilf uns. Die Antwort von Jesus war, diese Krankheit führt letztlich nicht zum Tod, sondern durch sie soll die Macht Gottes sichtbar werden. Aber der Tod hat zugepackt, der Lazarus ist gestorben und alle zusammen, die beiden Schwestern Martha und Maria natürlich zuallererst, sind bitter enttäuscht gewesen, auch von Jesus. Wieso, dass der Lazarus jetzt hat müssen sterben? Jetzt eigentlich, 4 Tage spät, macht sich dann Jesus auf den Weg. Und wenn er ankommt, muss er sich den Vorwurf gefallen lassen. Wärst du da gewesen, wäre unser Bruder nicht gestorben. Und Jesus gibt dann zur Antwort, euer Bruder wird wieder auferstehen. Und dann sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Da versteht man zuerst mal nur Bahnhof. Also wenn man sich da so wörtlich nimmt, was da Jesus sagt, dann geht das irgendwie nicht auf. Man wird weiterleben, auch wenn man stirbt. Wenn man doch tot ist, ist man tot, oder? Es gibt kaum eine andere Bibelpassage, als jetzt die, die er abgedruckt hat, einmal ein paar Verse daraus, aus dem Johannes 11, wo so viele Emotionen, so viel Gefühl transportiert, wie die Stelle, wie die Geschichte, wo wir da jetzt vor uns haben. Jesus liebt uns Menschen. Das ist das erste Symbol, das Herz. Jesus liebt jeden Mensch bedingungslos. Egal, wo er herkommt, was er für einen Hintergrund hat, was er boastet hat, wo er geboren ist, in welcher Religion, spielt gar keine Rolle. Ob er alt ist oder jung, Jesus liebt dich und mich bedingungslos, so wie wir sind. Und für das steht das Herz. Und wenn wir in den Text hineinschauen, dann sehen wir Jesus, der sehr bewegt ist. Die einen übersetzen das mit Zorn, dass Jesus sehr entrüstet war. Er war aufgebracht, er hat Schmerz empfunden über das, was er da gesehen hat, dass der Tod so viel Macht einnimmt in den Gedanken der Menschen. Und er hat mit den Menschen mitgelitten, weil der Tod eine Konsequenz ist von unserem autonomen Leben. Wir können da ganz am Anfang gehen von der Geschichte, der Menschheit bei Adam und Eva, wo sie sich rauslösen aus dieser Abhängigkeit zu Gott. Und der Tod, dass unser Körper stirbt, dass wir vergänglich sind, ist eine Konsequenz geworden. Und Jesus ist darüber sehr traurig. Er spürt das und er leidet mit. Und es wird 4-mal erwähnt, dass Jesus den Lazarus gern gehabt hat. Das sind dicke Freunde gewesen. Ich finde das ganz schön, dass Jesus nicht nur so die 12 gehabt hat und darüber aus. Er hat auch, sind auch viele Frauen dabei gewesen, nicht nur die 12 Freunde, sondern auch Frauen, die mit ihm gewesen sind, die sich da angeschlossen haben und dann weitere Kreise von Jüngern. Aber da der Lazarus, ein besonderer Freund, außerhalb, finde das schon schön. Das zeigt etwas von der Qualität von Jesus. Die haben sich gern gehabt. Und Jesus, als er das sieht, bricht selber in Tränen aus. Ihr könnt gerne das Kapitel 11 mal selber für euch durchlesen. Und mal achten auf die Emotionen, die da zwischen den Zielen beschrieben werden. Aber zurück zu der Geschichte vom Lazarus. Sie zeigt uns etwas Wesentliches auf, dass genauso wie Jesus über Lazarus reagiert hat, genauso wie er ihn geliebt hat, liebt er auch dich und mich. Manchmal spüren wir ja die Liebe nicht einfach so. Wir stehen ja nicht am Morgen auf und dann schwapp, dann haben wir die Liebe von Gott in uns innen und dann kann die niemand mehr stellen. Nein, es muss schon irgendwie, Kaffee ausleeren und nachher ist alles wieder irgendwie zerronnen. Wie erlebst du die Liebe von Gott? Wie erfährst du die ganz praktisch in deinem Alltag? Ich habe zum Beispiel als Teenager habe ich erlebt, wie mein Vater mir die Liebe zeigt, dass so und noch viel mehr Gott mich gern hat. Ich bin mal mit unserem Traktor in unser Auto hineingefahren. Durch ein Missgeschick. Das war ein Mercedes, nebenbei erwähnt. Und der Stolz ein bisschen, ja natürlich. Ich habe mal unseren Hund überfahren mit dem Traktor. Ich habe andere Missgeschicke gemacht. Und jedes Mal, wenn mir so etwas passiert ist, hat mein Vater ist nicht ausgeflippt. Ich habe auch schon erlebt, dass er ausgeflippt ist. Aber nicht wegen mir und nicht wegen so Missgeschick. Sondern dann hat er mich getröstet. Er hat mir Mut zugesprochen. Und das ist ein Stück Liebe, das ich gespürt habe von meinem Vater. Und wenn ich denke, dass ja, die Bibel sagt das, dass ja Gott viel, viel mehr Liebe hat, als der beste Vater und Mutter können haben für ein Kind. Und dann habe ich ein Stück weit so die Liebe von Gott erlebt. Und kann man sich vorstellen, dass diese Liebe noch viel grösser ist. Und letztlich habe ich ja diese Liebe auch immer wieder erfahren von Gott. Aber das ist ein Bild oder auch eine Möglichkeit, wie das Gott sich vorgestellt hat, dass durch Vater, durch Mutter, durch die Eltern, Kind die Liebe von Gott können erleben und erfahren und ein Bild überkommen, wie diese Liebe könnte sein. Und die ist noch viel grösser. Die Erfahrung hat mein Bild über Gott geprägt. Und ich darf wissen, dass die Liebe von Gott grösser ist als der grösste Ozean und dass sie weitergeht, als von da bis zum Mond und wieder zurück. Dass sie letztlich mein Leben trägt. Jesus hat gesagt, niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ja, für die Freunde das Leben hingeben geht ja noch. Jesus hat auch sein Leben nicht nur für die Freunde hergegeben, die vorher, noch ein paar Stunden vorher gesagt haben, ja, wir heben zu dir und wir werden für dich kämpfen, wir werden dich nie alleine lassen. Wir sind auch bereit, in den Tod zu gehen. Die sind ja dann alle weggegangen. Jesus ist auch für seine Feinde gestorben. Für die, die ihn ein paar Stunden vorher gequält haben, die ihn angespeuzt haben, die ihn geißelt haben. Und denen spricht ja, Jesus dann vom Kreuz noch zu, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das ist die Liebe von Jesus. Und wenn wir jetzt zurückgehen in die Geschichte vom Lazarus, dann sehen wir, wie Jesus den Lazarus gern gehabt hat. Wo Jesus kommt, ist er bereits 4 Tage tot. Können wir im Vers 17 anlesen. Und im Orient war es so, dass man die Toten eigentlich am gleichen Tag beerdigt hat, beziehungsweise in eine Grabkammer gekleidet hat. Und der volkstümliche Glaube hat so gelehrt, dass die Seele noch 3 Tage beim Toten ruht, um allenfalls nochmal zurückzukehren in den Körper. Aber spätestens ab dem 4. Tag gibt es keine Rückkehr mehr von der Seele. Und also, das heisst, die Chance auf eine Wiederbelebung ist ab dem 4. Tag definitiv gestorben. Und genau dann kommt Jesus. Und anscheinend war der Lazarus ja sehr beliebt und bekannt. Es war eine grosse Trauergemeinde da. Man hat 7 Tage lang getraut. Man muss sich vorstellen, man hat nicht einfach so schnell können ins Auto einsteigen oder in den Zug und dann an eine Beerdigung fahren, sondern das hat jetzt zuerst mal müssen, die Botschaft hat mal müssen verbreitet werden und nachher haben sich die Leute aufmachen, meistens zu Fuß und dann ist das ein Willi gegangen. Und so ist dann im Laufe dieser Woche sind dann immer mehr Leute dazugekommen, die dann getraut haben und ihr Beileid ausgedrückt haben. Und da, mitten drin, in der Mitte dieser Woche, kommt auch Jesus dazu, wo der Lazarus tot ist. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Symbol, dass wir, du und ich, wir sind alle tot. Genau wie der Lazarus auch, wenn wir Jesus nicht kennen. Wir sind geistlich getrennt von Gott. Die Bibel sagt, oder nennt das geistlichen Tod. Dass wir von uns aus keine Verbindung zu Gott aufnehmen können. Erst das Angebot von Jesus macht es uns Menschen möglich, dass wir reagieren und können Antwort geben auf die Einladung, dass wir Jesus können einladen in unser Leben hinein. Und ihn zum Mittelpunkt machen von unserem Leben. Und darum fordert Jesus Martha raus, Vers 26, und sagt, und wer mir vertraut, wird niemals sterben. Glaubst du das? Damit meint ja Jesus nicht der irdische Tod. Den haben alle müssen sterben. Nein, da deutet Jesus auf das Leben nach dem Tod hin. Und er verspricht allen, die das Vertrauen in dem irdischen Leben auf ihn setzen, dass sie das ewige Leben dürfen haben. Und als Zeichen davon macht Jesus da ein Wunder, dass er den Lazarus auferweckt aus dem Tod, von der ganzen Trauer gemeint und so demonstriert, dass er Macht hat über den irdischen Tod. Dass er Macht hat, auch das ewige Leben zu schenken. Jesus betet da im Vers 41 und 42, ich weiß, dass du mich immer erhörst. Er redet da Gott, den Vater an. Aber ich sage es wegen den vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm raus! Dann müsst ihr euch vorstellen, das war wahrscheinlich mucksmäuschen still. Es hat ja schon gestunken. Und irgendwann bewegt sich etwas da in der Grabkammer. Irgendein Görbs vielleicht. Ein Furz. So stelle ich mir das vor. Und dann wackelt da plötzlich jemand raus. Eingehüllt in den Tüchern. Ich weiß nicht, wie es dir gegangen wäre, wenn du dort würdest. Jedenfalls die umliegenden Leute da oder stehenden Leute, denen, die sind wahrscheinlich in die Stockstarre irgendwie versetzt worden. Also ich wäre wahrscheinlich ohnmächtig umgekehrt. Denn Jesus sagt nachher ein bisschen auffordernd, nehmt ihm die Tücher ab, fordert Jesus die Leute auf und lasst ihn gehen. Die sind völlig geschockt gewesen. Das war wahrscheinlich auch ein Schock gewesen, dass so jemand wieder zum Leben auferweckt worden ist. Und das ist dann das dritte Symbol. Jesus, das Kreuz von Jesus. Jesus hat mit seinem Tod am Kreuz den Tod überwunden. Die Auferweckung von Lazarus zeigt, dass Jesus stärker ist als der Tod. Lazarus ist ja da nicht zum ewigen Leben auferweckt worden. Er hat ja danach auch wieder müssen sterben, wie alle anderen auch. Aber die Handlung, die hat etwas gezeigt, was in Zukunft alle erleben werden, am Tag der Auferstehung, am jüngsten Tag, wie es die Bibel sagt, wo alle erweckt werden zum ewigen Leben. Alle die dürfen zu Jesus kommen, die ihm das Vertrauen geschenkt haben. Und die Auferweckung von Lazarus war in dem Sinne ein Vorgeschmack. Ein Vorgeschmack, dass Jesus stärker ist als der Tod. Und an Ostern ist der Vorgeschmack zu einer Tatsache geworden, dass Jesus der Erste ist, der auferstanden ist, der den Tod überwunden hat und am Tod Macht genommen hat. Dostojewski hat in einem seiner Bücher geschrieben, die Sicherheit des unausweichlichen Todes und die Unsicherheit darüber, was dann einmal folgt, ist der schrecklichste Angstfaktor der Welt. Also die Sicherheit, dass der Tod unausweichlich ist für dich. Und die Unsicherheit, was nachher folgt, ist der grösste Angstfaktor der Welt. Es hat ja dort schon Terror gegeben und schreckliche Sachen. Der Tod ist etwas Unausweichliches. Und die Unsicherheit, was nachher folgt, die kann Menschen krank machen. Und schon eine kleine Krankheit vielleicht, oder irgendein Anzeichen, irgendeine Diagnose, wo man nicht recht weiss, was das könnte sein, oder wo das könnte noch herführen, kann ja schon ein Fingerzeig sein. Macht uns Angst. Oh, mein Leben könnte vorbei sein. Ein Fingerzeig auf das, dass wir alle vergänglich sind. Dass wir immer älter werden, wenn wir morgen in den Spiegel schauen. Also jedenfalls geht es den einen so. Von euch. Wenn man jünger ist, merkt man das vielleicht noch nicht so. Aber wenn man älter ist, dann kommen Gedanken auf, wenn man merkt, man hat irgendwie, man ist nicht mehr so fit. Habe ich mein Leben wirklich gelebt? Habe ich wirklich das gemacht, wo Gott hat wollen? Bin ich im Reinen? Habe ich etwas verpasst? Denn der Tod ist unausweichlich. Der Tod ist etwas Sicheres, der kommt. Und dazu sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und damit ist keine abstrakte Wahrheit oder irgendeine Theorie gemeint, sondern das sagt ja eine Person. Ich bin die Auferstehung, ich bin das Leben. Das ist eine Person, Jesus Christus. Das finde ich so genial, dass wir einfach unser Vertrauen auf eine Person können setzen, auf Jesus. Wir müssen nicht etwas auswendig lernen. Wir müssen nicht irgendein System durchlaufen. Es ist eine persönliche Beziehung, die ich eingehen kann mit dem Jesus. Und dann wird mir das zuteil. Ein schottischer Boxweltmeister hat mal gesagt, auf die Frage, was auf seinem Grabstein mal soll geschrieben steht, dann hat er gesagt, schreibt Folgendes. Zählt, solange ihr wollt. Ich bleibe liegen. Zählt, solange ihr wollt. Ich bleibe liegen. Als ich das gelesen habe, habe ich ein bisschen laut rauslachen. Eigentlich ist es eine trostlose Aussage. Also der Mann, der hat Sachen erreicht, die ich nicht erreichen konnte. Ich bin nie Weltmeister geworden. Das nützt ihm alles nichts. Sein ganzes Leben ist für die Katz. Nach dem Tod ist aus, meint er. Und Jesus sagt also etwas anderes. Und wie viele Menschen gibt es in deinem Umfeld, die eigentlich das Gleiche denken? Nach dem Tod ist fertig. Oder irgendwie in einer anderen Form leben wir weiter. Je nach Karma. Aber unsere Hoffnung ist eine andere. Und darum, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du Hoffnung zum Weitergehen. Egal wie alt oder wie jung das du bist. Du hast eine Hoffnung. Du hast Mut. Du hast eine Perspektive. Und das Beste kommt erst noch. An dieser Stelle möchte ich das Hanni, habe ich irgendwo gesehen, genau, vom Hanni mal einen Gruß weitergeben. Sie hat ja gesagt, wahrscheinlich kennt sie die meisten gar nicht mehr in unserer Gemeinde. Das Hanni ist 95 geworden in diesem Monat. Und sie freut sich auf den Himmel, auf das, was kommt. Weil sie weiss, nach dem Tod ist nicht fertig. Ich muss den irdischen Tod durchgehen, ich werde sterben, mein Körper wird vergehen, aber es kommt etwas Besseres. Und die Hoffnung und der Glaube hat sie in sich inne, dass sie planen nach dieser Ewigkeit. Und ich wünschte mir für uns alle, dass wir viel mehr den Himmel, uns können freuen auf den Himmel. Alle reden ja, also Christen reden vom Himmel, vom ewigen Leben, aber niemand will dorthin gehen. Denn es gefällt uns so gut da. Mein Leben. Ich möchte mich verwirklichen. Und so weiter. Und ich möchte gesund bleiben. Möglichst lang. Für jeden Preis. Und ich glaube, das gilt es zu hinterfragen. Denn wir haben einen Jesus, wo du Auferstehung ist und das Leben ist. Und wir dürfen einmal an einen besseren Ort gehen. Und wir dürfen Abschied nehmen. Auch aus diesem Leben einmal gehen. Und darum ein Fragezeichen als viertes Symbol. Frage an dich, was sagt die Osterbotschaft dir persönlich? Möchtest du darauf reagieren und sagen, Jesus, heute möchte ich mich neu mein Leben dir anvertrauen? Das wäre eine Möglichkeit. Eine andere Möglichkeit, dass du sagst, ich möchte die Osterbotschaft raustragen. Ich möchte ein Botschafter sein von dieser guten Nachricht von Jesus. In diesem Videoclip ist es angesprochen worden, dass eine mögliche Antwort ist, dass wir die Botschaft weitertragen. Dort, wo wir leben. Als ich die Bänder bestellt habe, habe ich sofort eins angelegt, bin zum Coiffeur gegangen und dann habe ich gedacht, jetzt probiere ich das aus. Ich kann ja nicht euch etwas sagen, mache das und selber mache ich das nicht. Und nachher habe ich ihm dann da gesagt, ich habe jetzt gerade ein neues Bänder und ob er das schon mal gesehen habe. Nein. Und dann habe ich gesagt, schau, das erste Herz, das ist eben die Liebe von Gott, dass er uns liebt. Und dann ist natürlich irgendein fauler Spruch gekommen, irgendein zweideutiger Spruch. Und alle haben gelacht. Und irgendwie, es war nicht böse gemeint gewesen, mir gegenüber. Er macht immer Sprüche und man muss schon den rechten Moment irgendwie verwünschen. Aber es war einmal ein Versuch von mir. Und dann habe ich gewusst, jetzt musst du nicht mehr weiter darüber reden. Jetzt braucht er einfach Raum, dass er da ein bisschen einen Witz machen und das Lustige haben. Und ein anderes Mal gibt es vielleicht wieder irgendwie einen Anknüpfungspunkt. Aber ich möchte mit dem einfach sagen, wir müssen es versuchen. Wir können nicht warten, bis jemand das cool findet und sagt, also ein Christ, oder? Die Christen finden das cool und werden dich ansprechen, wenn du das Bändchen reinträgst. Aber nicht Christen wahrscheinlich nicht. Darum musst du nicht warten, sonst wirst du nämlich 90 oder 100, bis dich jemand anspricht. Darum nimm irgendwie einen Anlass. Bist sensibel im Alltag und frag Gott, wo kann ich irgendwo einen Anknüpfungspunkt nutzen, um etwas weitergeben von dir. Wir sind gestern auf der Straße, ich bin mit dem Jesus ist Auto unterwegs gewesen, am Vormittag und am Nachmittag sind wir mit dem Netzwerk, auch einige von euch ja, auf der Straße gewesen. Und ich denke, von etwa 10 Begegnungen haben 6 wahrscheinlich eher die Frage, wer Jesus für sie ist, hat sie nicht interessiert. Eher ablehnend reagiert und sind weitergegangen. Und bei 4, jetzt bei mir etwa, hat es weitere Gespräche gegeben. Die haben sich interessiert. Und die haben gern sich unterhalten über Jesus. Und da möchte ich einfach dir Mut machen. Vielleicht triffst du einfach das erste Mal auf 6 Leute, die eher ablehnend sind. Und dann darfst du nicht entmutigend sein. Vielleicht ist ja das erste Mal, wo der sich beschäftigt mit so etwas. Und vielleicht kommt etwas in seine Rolle, wo du dann gar nicht weißt. Darum, da heisst es drauf, auf diesen Gummibärli, sei kein Frosch, mach mit. Oder, das ist der Unterschied zwischen Frosch und Eidechse. Ein Frosch, der wartet immer, bis eine Mucke vorbeifliegt. Und wenn eine vorbeifliegt, genug nach, dann macht eine Eidechse, die ist ständig in Bewegung und ständig geht an den Mucken an. Und jetzt ist einfach die Frage, was willst du sein, Frosch oder Eidechse? Ein Frosch ist einfach da und wartet, bis jemand mal ihn anspricht. Und vielleicht wirst du Hunderte, und es hat ihn niemand angesprochen, wer Jesus ist. Eine Eidechse sucht Gelegenheiten. Die geht den Gelegenheiten an. Die packt Möglichkeiten am Schopf. Und so kannst du selber jetzt entscheiden, was bist du? Eher Frosch oder Eidechse? Und was möchtest du sein? Und du kannst Jesus eine Antwort geben. Heute Morgen. Sei kein Frosch. Die Antwort, so ich möchte noch abschließen mit der Antwort von der Maria. Von der Schwester vom Lazarus. Jesus hat zu ihr gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann hat er sie gefragt, glaubst du das? Und ein paar Tage später ist ja Jesus auf Besuch gegangen beim Lazarus, bei seiner Familie. Und dann ist ja das passiert, das eindrückliche, eigentlich eine eindrückliche Antwort. Maria hat das nicht in Wort gefasst, sondern in Tat. Sie hat die Flasche mit kostbarem Parfümöl zerbrochen, über Jesus hat ihn gesalbt, auf den Tod hin. Was sie ja nicht in dem Sinn hat können wissen, aber Gott ihr das gezeigt hat. Prophetische Salbung. Und sie hat die teure Alabasterflasche zerbrochen, wo ein Vermögen gekostet hat. Sie hat das Jesus geschenkt. Das war ihre Antwort auf die Frage, glaubst du das? Sie hat mit dem gesagt, Ich stelle all meine Lebenswünsche, all meine Ziele, meine Absichten in deine Hand. Ich will für immer dir gehören, vorbehaltslos gebe ich mein Leben dir. Das hat sie mit dem ausgedrückt. Maria, das war ihre Antwort. Was ist deine Antwort auf die Frage, wenn Jesus heute zu dir sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, glaubst du das? Du darfst jetzt Jesus eine Antwort geben. Einfach im Stillen. Ein paar Minuten. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn das Jesus nachher gesagt hast, deine Antwort, dann sag das an einer Bezugsperson, an einer Vertrauensperson, Ehepartner, WG-Kollegin. Einfach, dass es nicht nur zwischen dir und Jesus abgemacht ist, sondern dass du das auch bekennst und sagst, das ist meine Antwort heute Morgen. Und dass es auch Folgen darf haben.